Der Predigttext für diesen Sonntag ist wie ein Blitzlicht, wie eine Aufnahme, eine Fotografie der ersten christlichen Gemeinde, der Urgemeinde. Was wir sehen und gleich hören, ist ein Idealbild von Gemeinde. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wie soll die Kirche sein? Dieser Frage musste sich auch die frühe Kirche stellen. Auch die Urgemeinde, die erste christliche Gemeinde, stand vor dieser Frage. Und im Laufe der Kirchengeschichte gab es immer wieder unterschiedliche Vorstellungen dessen, was wichtig sei. Wir können es uns so vorstellen. Es waren einmal vier Architekten. Die hatten ein großes Herz für die Kirche Gottes auf der Welt. Ach, wäre das schön, wenn doch alle Menschen ein Zuhause fänden, ein Zuhause im Haus Gottes. Dann lasst uns doch ein Haus Gottes bauen, eine Kirche, die dafür geeignet ist, sagte der eine. Eine gute Idee, sagte der andere. Und schon stoben sie voller Tatendrang auseinander, diese Kirche zu entwerfen und zu bauen. Der erste Architekt baute einen Turm so hoch bis in den Himmel. Er sollte doch Gott und die Menschen verbinden. Wenig Grundfläche hatte er. Es gab einige größere Räume, aber die meisten Räume waren kleine Gebetszellen. Denn sein Turm war ein Haus zum Beten. Der zweite Architekt baute ein Haus mit riesiger Grundfläche. Es sollte doch über die ganze Erde verbreitet sein, ja, jeden Menschen erreichen, dass jeder, wo auch immer er sei, Hilfe finde. Breit und weit war das Haus, aber er baute es nicht sonderlich hoch. Die Menschen, die darin dienten und anderen halfen, mussten immerzu gebückt gehen, so niedrig war das Haus. Denn es war ein Haus, in dem man half und diente. Der dritte Architekt ging hin und baute ein großes Haus aus festen und großen Steinen. Drinnen stellte er Unmengen von Holzbänken auf und mittendrin ein großes, schweres Pult. Auf dem lag eine riesige Bibel. Denn sein Haus war ein Haus der Lehre, ein Haus, in dem das Wort Gottes im Mittelpunkt stand. Der vierte Architekt baute ein Haus mit vielen Räumen, großen und kleinen. Manchmal waren sie miteinander verbunden, manchmal nicht. Aber jeder dieser Räume war mit kuscheligen und bequemen Sofas eingerichtet, manche sogar mit rotem Plüsch. Sanfte Musik tönte in diesem Haus. Es war auch Platz für Feste und für Tanz. Es sollte ein Haus der Gemeinschaft sein, wo man zusammen sein konnte. Zufrieden trafen sich die Architekten und warteten ab, wie die Menschen reagieren würden. Jeder war von seinem Haus überzeugt. Aber die Menschen versammelten sich weder alle im schönen Gebetsturm, noch in dem Diakonieflachbau, noch in dem steinernen Lehrhaus, noch in der kuscheligen Wohngemeinschaft. Da fingen die Architekten an, miteinander zu streiten. Wie soll denn das Haus Gottes jetzt beschaffen sein? Ja, was macht denn die Gemeinde Gottes aus? Wer von den Architekten hat denn nun recht? Liegen alle vier falsch oder haben sie alle recht? Nach der Apostelgeschichte haben sie alle recht, aber nicht jeder für sich, sondern nur alle zusammen. Nur alle vier zusammen haben recht. Denn nach Lukas hat die ideale Gemeinde, also die Gemeinde, wie sie am besten ist, vier Kennzeichen. Eben Gebet, helfender Einsatz für andere, Hören auf das Wort Gottes und Gemeinschaft vor Gott in Gottesdienst und Abendmahl. Und alle vier Kennzeichen zusammen braucht es. Keines darf fehlen. Denn für Lukas ist das Haus Gottes eher wie ein Zelt. Ein edles, geräumiges Zelt, das durch vier große Zeltstangen oder Pfosten aufgerichtet wird und steht. Vier Pfosten, von denen keiner fehlen darf. Denn wenn ein Pfosten fehlt und nur noch drei bleiben, dann ist der Raum mit einem Schlag nur noch halb so groß und viele Menschen finden keinen Platz mehr darin. Für Lukas ist das Haus Gottes ein Zelt und die vier Kennzeichen der Gemeinde sind die vier Pfosten. Gebet, helfender Einsatz für andere, Hören auf das Wort Gottes und Gemeinschaft. Wie nun wollen wir Kirche in Nöttingen leben? Keiner der vier Architektenwürfe alleine ist der richtige. Nur alle vier gemeinsam bilden sie ab, was Christus will, wie er sich Kirche vorstellt. Am besten und am hilfreichsten ist es, wenn wir uns das Fundament ansehen, auf dem das Kirchenzelt steht. Und jetzt kommen die Finanzen ins Spiel, die Güter, von denen unser Bibeltext spricht, die Gütergemeinschaft. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Um überhaupt bauen zu können, braucht man Finanzen. Hoffentlich baut niemand ohne einen Grundstock an Eigenkapital ein Haus. Sonst endet dies bald in hoffnungsloser Überschuldung. Das Grundkapital, auf dem die Kirche erbaut wurde, das gehört Jesus Christus. Die wahren Finanzen hat er gezahlt oder erworben durch seinen Tod am Kreuz. Er hat gezahlt für unsere Schuld. Er hat gezahlt für unseren Unglauben, unser Selbstseinwollen. Jesus zahlt den Preis und schenkt uns im Gegenzug, im Tausch, seine Fülle, seinen Reichtum, seine Gerechtigkeit, seine Vollmacht, seine Weisheit und Herrlichkeit. Dies, der Reichtum Christi, ist das Fundament der Kirche. Die Gütergemeinschaft mit Christus ist das Fundament, ist das eigentliche Kapital der Kirche. Zugleich braucht es aber reales Kapital. Es braucht Güter und Geld, um Kirche zu bauen. Ohne Spenden kann die Diakonie niemandem beim Kauf einer Waschmaschine helfen. Ohne Spenden können wir als Kirchengemeinde nicht die Technik anschaffen für Audio- oder Videogottesdienste. Eine Gemeinde ist angewiesen auf Gaben und Güter ihrer Gemeindeglieder. Anders kann sie nicht bauen und arbeiten. Unser Bibelwort zeichnet das Idealbild dieser Gütergemeinschaft und hat dabei Jesus als Vorbild. Er, der reiche Gott, lebte ohne Besitz, war dabei aber nicht arm, denn er kehrte bei den Menschen ein, ja, lud sich bei ihnen ein. Es war für ihn gesorgt, er hatte keinen Mangel. Ihm tun es die Glieder der ersten Gemeinde gleich. Sie verzichten auf den eigenen Besitz, sind dann aber nicht arm, weil in der Gemeinde jeder erhält, was er braucht. Dennoch ist dies ein Idealgedanke, ein ideales Bild. Denn wir Menschen sind ja nicht von uns aus gut und auch verkaufen wir nicht von Herzen gern alles, was uns gehört, um es in einen großen Gemeindetopf einzuzahlen. Das könnte auch schiefgehen. Das Geld könnte veruntreut werden. Jemand könnte es sich in die eigenen Taschen stecken oder für unsinnige Zwecke verschwenden. Dass diese Gütergemeinschaft ein Idealbild ist, das weiß natürlich auch die Apostelgeschichte selbst und erzählt deshalb direkt nach unseren Versen von einem Ehepaar und dessen Schicksal, einem Ehepaar, das nicht all sein Geld und Gut der Gemeinde gab. Was bedeutet das alles nun für uns? Zunächst einmal, wir alle sind geistlich arm vor Jesus und leben von der Gütergemeinschaft mit ihm. Wir alle leben davon, dass er uns seine Liebe, seine Weisheit, seine Gemeinschaft zueignet, schenkt. Zum anderen, was unser Hab und Gut betrifft, sind wir aufgerufen, es Jesus Christus zu unterstellen, es ihm zur Verfügung zu stellen. Es kommt ja sowieso alles von ihm, dem die ganze Welt mit all ihrem Reichtum gehört. An uns ist es zu fragen, what would Jesus do? Was würde Jesus machen mit dem Geld? Was sagt er mir? Darf ich das Geld jetzt genießen? Möchte er, dass ich jetzt etwas oder etwas mehr abgebe? Und wenn ja, für welchen Zweck? Die Kirche, auch unsere Gemeinde, ist angewiesen auf Gütergemeinschaft. Sie ist zuerst angewiesen auf die Gütergemeinschaft mit Christus als ihr Fundament. Und sie ist dann angewiesen darauf, dass wir Geld und Gut geben, so wie Jesus es zeigt und will. Nur so kann Gemeinde gebaut werden. Andernfalls würden wir zu einer Konsumgemeinde, deren Glieder fragten, was macht die Kirche für mich? Was bringt mir die Gemeinde? Doch so soll es in Nöttingen nicht sein. Wir wollen bauen. Welche Art Kirchengebäude soll es sein? Von welcher Art Kirchengebäude träumen wir? Von welchem geistlichen Kirchengebäude träumt Jesus? Diese Fragen kann und werde ich Ihnen heute nicht beantworten. Aber heute beginnt offiziell unser gemeinsamer Weg zu hören, zu tun und zu bauen. Amen.